Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin, Unternehmerin, Podcasterin, Autorin und für diesen Podcast besonders wichtig, ich bin aus einem Familienunternehmen. Denn heute möchte ich euch 5 Tipps für eine gelungene Nachfolge als Frau geben. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also lasst uns da mal reingucken. Unternehmensnachfolge wird oft so erzählt, als ginge es um einen sauberen Übergang. Einer kommt, einer geht. Aber so einfach ist es nicht. Es wird so getan, als würde ein Staffelstab überreicht werden, man nickt sich kurz ab und der nächste spurtet los. In der Praxis kenne ich da wenige Fälle. Denn Nachfolge ist kein romantischer Staffelstab. Nachfolge ist ein Übergang von Macht, Verantwortung, Beziehungen und auch Vermögen. Und gerade für Frauen ist dieser Übergang oft noch einmal besonders aufgeladen, weil es eben nicht nur um Zahlen, Verträge und Organigramme geht, weil es um Loyalitäten geht, um Erwartungen und um emotionale Bindungen. Und die Frage, ob man sich überhaupt nehmen darf, was diese Rolle verlangt. Viele Frauen, die in eine Nachfolge gehen, kennen dieses Spannungsfeld sehr gut. Da ist auf der einen Seite die Kompetenz, ihre Fachlichkeit, die Verantwortung und auf der anderen Seite laufen die inneren Stimmen auf Hochtouren. Ihr wisst, ich bin mit dem Voice-Dialog, mit den inneren Teilselbsten, den inneren Stimmen unterwegs. Also die Stimme, die gefallen will, die Stimme, die niemanden verletzen möchte, die Stimme, die alles richtig gut machen will. Und manchmal eben auch die Stimme, die fragt, darf ich das wirklich? Bin ich dafür die Richtige? Kann ich das? Muss ich es jetzt allen beweisen? Wem tue ich weh, wenn ich das mache? Genau deshalb ist weibliche Nachfolge nicht einfach nur Nachfolge mit einer anderen Person an der Spitze. Sie hat eine eigene Note. Weil Frauen in diesen Prozessen häufig andere Zuschreibungen erleben, andere Loyalitätskonflikte aushalten müssen und oft stärker über Beziehungen als über ihre Rolle ausgelesen werden. In dieser Folge geht es um 5 Punkte, die den Unterschied machen zwischen einem irgendwie übernommen und einem wirklichen Ankommen, zwischen einer formalen Übergabe und echter Führung zwischen Funktionieren und Gestalten. Also ganz viel Freude damit. Mein allererster Tipp für dich. Kläre Rolle, Mandat und Entscheidungsmacht und zwar schriftlich. Wer schreibt, der bleibt und alles Schriftliche kann man im Nachhinein nochmal vorlegen oder sich selbst durchlesen. Also der erste Punkt ist vielleicht der wichtigste überhaupt. Denn Nachfolge scheitert selten am Können, sie scheitert viel häufiger an unklarer Autorität. Wenn operative Verantwortung nicht mit echter Entscheidungsmacht zusammenfällt, entsteht ein hochproblematischer Zustand. Eine Verantwortung ohne Zugriff. Man soll Ergebnisse liefern, aber darf nicht wirklich selbst entscheiden. Man trägt die Folgen, aber nicht die Macht. Und genau das erzeugt Dauerstress. Gerade für Frauen ist das oft ein besonders heikler Punkt, weil viele von uns sehr fein spüren, was Entscheidungen in einer Familie und in einem Unternehmenssystem emotional auslösen. Wir wollen unsere Väter oder Mütter nicht enttäuschen. Wir wollen niemanden verletzen. Auch keine Geschwister, die oft betroffen sind, oder Cousins oder Cousinen. Wir wollen oft sogar mittragen, stabilisieren und auffangen, es allen recht machen. Und gleichzeitig verlangt Führung, dass man Themen neu organisiert, Dinge anders aufsetzt, Grenzen zieht und manchmal auch Entscheidungen trifft, die für andere unbequem sind. Das ist kein Widerspruch, den man einmal durchdenkt und dann ist der schwubbeldiwupp gelöst. Nein, das ist echte Führungsarbeit von innen wie von außen. Und deshalb braucht Nachfolge an dieser Stelle besondere Klarheit. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern eben auch schriftlich. Es muss definiert sein, wer entscheidet was, wer ist zuständig für Budget, Personal und Strategie, welche Rolle hat die Vorgängerin oder der Vorgänger noch und welche eben nicht, wie sieht die Übergangsphase aus und wann endet sie, was bleibt noch wie lange bestehen und was wird einfach nicht mehr rückgängig gemacht. Sobald solche Fragen offen bleiben, rutscht man in ein diffuses System. Dann gilt offiziell vielleicht schon die neue Ordnung, aber inoffiziell läuft alles über den alten Weg weiter. Dann werden Entscheidungen nachkontrolliert, relativiert oder unterlaufen. Und genau dort beginnt die Zermürbung. Schriftliche Vereinbarungen sind deshalb kein Ausdruck von Misstrauen, sie sind ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Sie entlasten Beziehungen, weil nicht alles ständig persönlich ausgehandelt werden muss. Und natürlich braucht es dazu Fingerspitzengefühl, Wertschätzung, Diplomatie, den Blick auf das große Ganze. Aber Klarheit wird nicht unhöflicher, nur weil sie klar ist. Im Gegenteil, sie ist oft die fairere Form von Beziehung. Mein zweiter Tipp an euch: Verhandle Erwartungen offen, besonders im Familienunternehmen. Und ihr merkt schon, der zweite Punkt ist ganz eng mit dem ersten Punkt verbunden. Erwartungen müssen offen verhandelt und angesprochen werden. Gerade Frauen werden in Nachfolgesituationen oft stärker über Harmonie, Bindung und Beziehung geführt als über Rolle und Leistung. Das klingt zunächst vielleicht weich oder sogar positiv, ist aber in Wahrheit oft eine Falle. Denn wenn Erwartungen nicht offen besprochen werden, wirken sie im Hintergrund oder im Untergrund weiter. Dann entstehen unterschwellige Vorwürfe, Loyalitätskonflikte, Mikromanagement und diffuse Enttäuschungen. Im Familienunternehmen ist das besonders ausgeprägt. Dort laufen nämlich betriebliche und private Ebenen oft parallel und oft sind sie auch verzahnt. Eine geschäftliche Entscheidung ist dann nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern eben auch eine Aussage über Nähe, Dankbarkeit, Zugehörigkeit oder Respekt. Und das Problem dabei ist, wenn Erwartungen unausgesprochen bleiben, kann man ihnen nie wirklich gerecht werden. Man spürt nur, dass da etwas im Raum ist, dass jemand etwas erwartet, dass man es irgendwie richtig machen soll. Aber woran das genau gemessen wird und was es genau ist, bleibt irgendwie nicht greifbar. Deshalb braucht es einen echten Erwartungsabgleich mit allen Schlüsselpersonen, mit der Vorgängerin oder dem Vorgänger, mit der Großfamilie, mit dem Beirat, mit dem Führungsteam und das Ganze nicht nur oberflächlich, sondern auch ganz konkret. Was wird von dir als Nachfolgerin erwartet? Was soll bewahrt werden? Was soll verändert werden? Wo ist Einmischung noch erwünscht und wo nicht? Welche Rolle spielen Anerkennung, Einfluss, Geld und Sichtbarkeit? Das sind oft genau die Themen, die man am liebsten elegant umgeht. Nur leider verschwinden sie dadurch nicht. Sie arbeiten dann einfach verdeckt weiter. Und manchmal hilft ein einfacher, klarer Satz. Ich übernehme Verantwortung, aber dann brauche ich auch die entsprechende Handlungsfreiheit. Mein Tipp Nummer 3 an euch: Macht die Übergabe steuerlich, rechtlich und finanziell wasserdicht. Das ist natürlich meine Sphäre. Ich bin Anwältin. Ich will gar nicht in Nachfolgesachen als Anwältin mehr beraten, aber das Thema ist natürlich super wichtig, denn alles Gespräch ist nichts wert, wenn du es nicht in der Hand hast. Ich kenne Fälle, da wurde der Vater dement oder hat sich in seiner Persönlichkeit stark verändert. Da war alles, was vorher besprochen und geklärt war, egal ob externe Beratung dabei war oder nicht, plötzlich vergessen. Und damit sicherst du dich ab, wenn du die Sachen rechtlich, steuerlich und finanziell wasserdicht hinbekommen hast, dann ist es eben so, dass an diese Worte sich jeder halten muss. Und das ist ganz, ganz wichtig, um dir den Rücken zu stärken. Also dieser dritte Punkt betrifft die strukturelle Seite. Nachfolge ist immer auch Vermögensarchitektur. Wer hier zu weich, zu spät oder zu konfliktscheu handelt, zahlt später den Preis. Und das ist auch oft emotional. Und ich plädiere dafür und deswegen bin ich auch immer so stark dabei, dass ihr einen starken Beirat braucht. Klärt diese Dinge zur rechten Zeit. Denn wenn es erstmal umgesetzt wird, verändert sich der Blick auf die Themen oft sehr stark. Dann fühlen sich die Übergebenen plötzlich doch übergangen und sie wollen doch nicht so loslassen. Und es ist für dich ganz wichtig, dass ihr hier Fakten schafft. Es reicht eben nicht, wenn ihr euch grundsätzlich einig seid. Es reicht nicht zu sagen, wir regeln das schon, wir mögen uns doch so sehr, wir sind uns doch so einig. Gerade in Übergängen braucht es saubere Strukturen, weil Unsicherheit sonst an allen Ecken wieder auftaucht. Dazu gehört natürlich auch die Frage nach der Gesellschaftsform, nach Beteiligungen, nach Stimmrechten, nach Nießbrauchs- oder Versorgungsmodellen. Es braucht Regelungen für Notfälle und Vertretung, Testament, Erbfolge, Prokura, Bankvollmachten und so weiter. Und es braucht einen Plan für die Finanzierung, private Absicherung und die benötigte Liquidität. Und zwar nicht irgendwann nach der Übergabe, sondern eben schon vorher. Und wichtig ist auch, dass ihr das Thema mit der Wegzugsbesteuerung immer im Blick behaltet, denn sobald Beteiligungen abgegeben worden sind, müsst ihr das Ganze wasserdicht haben und wissen, ob ihr nochmal im Ausland leben wollt oder nicht. Und das könnt ihr auch über die Gesellschaftsform regeln, aber das solltet ihr eben auch tun. Wenn ihr das nicht tut, dann kann es passieren, dass formal etwas übergeben wurde, was aber eigentlich die Handlungsfähigkeit noch gar nicht ermöglicht. Also, dass ihr etwas faktisch übergebt, aber eben nicht rechtlich. Und das ist schlecht. Und das ist ein Bereich, in dem wir Frauen uns oft zurücknehmen, aus Rücksicht. Wir wollen es jedem recht machen, wir wollen die Stimmung nicht zerstören, wir mögen die Harmonie, wir wollen auch nicht, dass unser Vater oder unsere Mutter sich mit unangenehmen Themen beschäftigen muss. Und wir wollen auch nicht so fordernd wirken, weil das kommt ja nicht so gut bei uns Frauen. Und das Thema Geld ist natürlich sowieso sowohl in der Familie als auch überall sonst emotional aufgeladen. Aber es muss trotzdem sauber auf den Tisch. Am besten ihr lasst euch da ein bisschen begleiten, weil dann können andere diese unliebsame Rolle für euch übernehmen. Und gleichzeitig ist für mich wichtig, Struktur kommt nicht gegen die Psychologie an. Das heißt, ihr müsst erst klären, was will jeder und was kann jeder auch mittragen und mitgehen, bevor ihr anfangt, an der Steueroptimierung rumzupuzzeln. Steuerfragen sind natürlich super wichtig und sie können auch die Existenz des Unternehmens gefährden. Aber wenn es emotional kollabiert, ist es noch viel schlimmer. Also wenn alte Bindungen, Ängste und Loyalitäten unberührt bleiben, dann sickern sie früher oder später wieder in die Verträge, in die Entscheidung, in die Machtfrage oder als Mikropolitik wieder ein. Und deswegen braucht eine gute Nachfolge immer beides, innere Klärung und äußere Struktur. Mein vierter Tipp für dich: Gewinne dein Führungsteam, bevor du alles verändern willst. Der vierte Punkt wird oft unterschätzt. Viele neue Nachfolger oder Nachfolgerinnen kommen mit großen Ideen, mit einem riesen Elan und mit einem Veränderungswillen. Und das ist völlig verständlich und auch gut so. Aber der häufigste Fehler ist, als neue Chefin ein neues Programm installieren zu wollen, ohne belastbare Bündnisse und Beziehungen aufgebaut zu haben. Vertrauen ist hier die Währung und ja, die Standhaftigkeit in deinen Übergängen. Und dieses Vertrauen muss man erst gewinnen. Die Menschen, die bereits im Unternehmen sind, haben oft viel geleistet und sie haben ihre Loyalität bewiesen. Sie kennen euch vielleicht schon aus Kindertagen. Sie haben das Unternehmen mitgetragen und jetzt erleben sie eine völlig neue Konstellation. Sie kennen euch als Kind, aber sie kennen euch natürlich noch nicht in eurer neuen Rolle. Und ob ihr das wirklich könnt oder nicht, können sie noch nicht beurteilen. Das heißt, sie verbinden das Bild noch mit alten Rollenbildern. Und vielleicht fragen Sie sich auch, ob Ihre Position sicher ist, ob Ihre Erfahrung noch zählt oder ob Sie künftig Ihren Einfluss verlieren werden. Und es läuft nicht sachlich ab, sondern psychologisch. Viele haben Angst. Deshalb reicht es nicht, ein neues Organigramm zu präsentieren oder einen Strategietag anzusetzen oder ja die eigene Motivation zu zeigen, sondern es braucht Gespräche. Echte 1:1 Gespräche mit den Schlüsselpersonen. Was läuft gut? Was blockiert? Was wird gebraucht? Wo liegen die Schmerzpunkte? Wer trägt informell Verantwortung, auch wenn es nicht so auf dem Papier steht? Und wer hat Einfluss? Wer hat Angst? Wer wartet ab? Alle sind wichtig, versucht sie alle mitzunehmen. Und wenn ihr merkt, da ist einer, der überhaupt nicht mitzieht oder eine, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch irgendwann trennen wollt. Denn ein fauler Apfel macht alle Äpfel in der Kiste faul, aber gebt den Leuten erstmal eine Chance. Wer diese Phase überspringt, riskiert Widerstand, der später wie ein Sachproblem aussieht, aber eigentlich ein Vertrauensproblem ist. Und er ist vermeidbar. Am Anfang ist ein 90-Tage-Plan oft sehr viel klüger als die große Transformation. Erst beobachten, verstehen, Bündnisse aufbauen, Standards setzen, Kommunikation klären, Entscheidungswege klären, Verantwortlichkeiten klären, bevor ihr irgendwas gezielt verändert. Haltet euch dort eher zurück. Wertschätzung spielt dabei eine große Rolle. Und zwar nicht als nette Geste, sondern als echtes Führungsinstrument. Menschen wollen gesehen werden, sie wollen, dass ihre bisherige Leistung anerkannt wird. Dass sie nicht einfach Teil einer alten Welt sind, die jetzt durch euch, der neuen Welt, entsorgt wird. Und trotzdem gilt, manchmal müssen Dinge verändert werden. Zu viel alte Welt lässt Veränderung oft nicht zu. Manche Privilegien, manche Gewohnheiten, manche unausgesprochenen Regeln blockieren eben auch die Entwicklung. Und dann braucht es Klarheit und offene Worte und auch mal ein Durchgreifen. Aber Veränderung wird eben tragfähiger, wenn sie nicht aus einem Aktionismus entsteht, sondern aus Beziehung, Beobachtung und innerer Ruhe. Veränderungsprozesse brauchen eben auch ihre Reifezeit. Und auch das gehört zur Führung. So, mein fünfter und letzter Tipp an dieser Stelle: Stärke deine innere Autorität, sonst frisst dich das System auf. Der fünfte Punkt, der führt nach innen. Und innen ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist der Bereich, wo ich am allermeisten arbeite im Voice-Dialog. Ich habe da ja meine Stabilität aus der Zusammenarbeit mit den Pferden im Pferdecoaching gezogen. Also der innere Weg, der fünfte Punkt, ist nicht weniger wichtig als alle äußeren Strukturen. Und viele Frauen übernehmen fachlich stark und kämpfen gleichzeitig innerlich mit genau diesen Fragen. Darf ich das? Bin ich gut genug? Muss ich es allen recht machen? Muss ich perfekt sein, damit ich ernst genommen werde? Ich will doch keinen verletzen. Nachfolge triggert alte Muster. Anpassung, Perfektionismus, Harmoniezwang, die innere Kritikerin meldet sich sofort. Die Zweifel werden lauter und manchmal kippt das dann in eine Härte, die gar nicht der eigentliche Wesenskern sind. Weil man versucht, sich gegen die eigene Unsicherheit abzupanzern. Dann wird man strenger, schärfer oder kontrollierender, als man eigentlich ist und sein möchte. Innere Autorität, innere Stärke heißt nicht, immer sicher zu sein. Sie heißt auch nicht, nie zu zweifeln. Sie heißt, trotz innerer Bewegung handlungsfähig zu bleiben, klar zu bleiben, nicht aus jedem Widerstand sofort eine Selbstinfragestellung zu machen. Dafür braucht es einen inneren Kompass, einen persönlichen, nicht verhandelbar Katalog. Wofür stehe ich? Was dulde ich nicht? Was ist meine Art zu führen? Wofür will ich in diesem Unternehmen stehen? Welche Kultur möchte ich stärken und welche nicht mehr? Solche Fragen klingen erstmal abstrakt, sind aber in der Wahrheit sehr konkret. Denn sie helfen in genau den Situationen, in denen Druck entsteht. Wenn Erwartungen auf einen einprasseln, wenn alte Rollen aktiviert werden, wenn jemand versucht, über emotionale Nähe Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen. Es braucht auch Sparring. Nicht zum Trösten oder Klarziehen, eine gute Mentorin, ein Coach, ein kluger Spiegel von außen, zum Beispiel auch aus dem Beirat, kann helfen, innere Verwicklungen zu lösen und wieder in die eigene Führung zu kommen. Und es braucht Entscheidungspraxis. Habt Geduld mit euch, macht Fehler und lernt daraus. Das gehört einfach dazu. Lieber 10 gute Entscheidungen als die eine perfekte. Perfektion ist in Nachfolgen ohnehin kein realistischer Maßstab. Es wird Reibung geben, es werden Fehler passieren. Und es wird Unklarheiten geben. Es wird Entscheidungen geben, die nicht allen gefallen. Und das ist kein Scheitern, sondern Teil echter Führung. Und je mehr eine Frau in sich selbst verankert ist, desto ruhiger und klarer kann sie im System agieren. Und genau diese Ruhe verändert dann oft mehr als jede große Inszenierung. Und jetzt blende ich eine kurze Werbung ein und dann mache ich noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Im Leuchtraum für Frauen entsteht gerade eine Business-Plattform, die weit mehr wird als bloße Sichtbarkeit. Es geht um echte Verbindung, gegenseitige Unterstützung und darum, Frauen beruflich, unternehmerisch und persönlich ins Leuchten zu bringen. Für Businessfrauen, die technisch den nächsten Schritt gehen wollen, für Frauen, die ein Buch schreiben möchten, einen Podcast starten oder ihre Expertise sichtbarer machen wollen. Für Frauen, die ihren Weg suchen oder die schon losgegangen sind. Ein besonderer Teil davon sind die Frauen Open to Work, ein Raum für Frauen, die sich am Arbeitsmarkt neu orientieren, sichtbar werden oder sich fragen, ob sie vielleicht doch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Hier entsteht eine Community mit Mehrwert für Angestellte, Gründerinnen, Selbstständige, Beraterinnen, Coaches und Frauen, die beruflich durchstarten und dabei nicht alleine sein wollen. Der Leuchtraum für Frauen ist eine kuratierte Plattform für weibliche Wirkkraft, Vertrauen und Sichtbarkeit. Für Frauen, die nicht länger warten wollen, bis sie entdeckt werden, sondern anfangen, ihr eigenes Licht ernst zu nehmen. Für ihre Lebensfreude, für eine bessere Welt. Alle Informationen findet ihr auf frauenleuchtraum.de. Ja, schön, dass ihr bis zum Schluss hier dabei geblieben seid und gelauscht habt. Gelungene Nachfolge heißt nicht einfach, eine Position zu übernehmen. Es heißt, in eine Rolle wirklich hineinzuwachsen und sie mit Substanz zu füllen. Dazu gehört, das Mandat zu klären, Erwartungen offen zu verhandeln, die Struktur steuerlich, rechtlich und finanziell sauber aufzustellen, dein Führungsteam zu gewinnen und die eigene innere Autorität so zu stärken, dass man nicht permanent zwischen Anpassung und Überhärte pendelt. Dann wird aus einem bloßen Übernehmen ein echtes Ankommen. Und aus Ankommen kann etwas sehr Kraftvolles entstehen. Gestaltungsfreude, Klarheit, Lust auf Verantwortung und im besten Fall auch Freude daran, wirklich den eigenen Ton, den eigenen Duktus, wie ich immer sage, in ein Unternehmen zu bringen. Denn darum geht es am Ende. Nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern darum, nicht in fremden Erwartungen stecken zu bleiben, sondern wirklich in die eigene Führung zu kommen. Und genau dann kann Nachfolge mehr sein als Pflicht. Dann wird sie zu einem echten Gestaltungsraum und dann führt sie auch zur Lebensfreude. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem, ganzem Herzen. Und ja, alles Gute für die Nachfolge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne folgen oder vielleicht eine tolle Referenz schreiben oder einfach nächsten Mittwoch wieder einschalten oder ihn vielleicht jemandem empfehlen. Ganz liebe Grüße, deine Nina. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.